Falscher Zeit, falscher Ort. Der Podcast über Katastrophen und Unglücke mit Max und Hans.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Falsche Zeit, falscher Ort, der Podcast über Katastrophen und Unglücke. Ich bin Max.
Und ich bin Hans.
Und wir sind heute in dieser Folge im zweiten Teil unseres kleinen Spezials zum Thema Space Shuttle. Wir haben ja in der letzten Folge uns ausgiebig mit der Challenger-Katastrophe gesprochen. 1986, dieser weltweit und im kollektiven Gedächtnis eingebrannte Unfall mit diesem startenden Space Shuttle, das dann kurz nach dem Start explodiert. Heute in dieser Folge sprechen wir über die Columbia, auch ein Space Shuttle, das 2003, also vor ungefähr so 20 Jahren, zerstört wurde. Hans, gibt's denn zwischen den Fällen, du hast beide Fälle vorbereitet und recherchiert, gibt's denn zwischen diesen beiden Fällen einen Zusammenhang, also abgesehen davon, dass es natürlich beides Space Shuttles waren?
Ja, auf jeden Fall. Und vielleicht nochmal ganz kurz auch für alle, die uns jetzt gerade zuhören. Ich würde empfehlen, die erste Folge zu hören. Es ist nicht hundertprozentig notwendig, aber wir werden uns auf jeden Fall hier und da mal auf die erste Folge beziehen. Deswegen deutliche Empfehlung, da nochmal reinzuhören. Aber wir sprechen auch nochmal die Grundlagen so an, dass man es trotzdem versteht. Aber ich glaube, Max, du würdest mir auch zustimmen, am besten nochmal in die erste Folge reinhören.
Definitiv. Die, wie gesagt, kam letzte Woche raus, also findet ihr noch ganz aktuell oben bei eurem Podcast-Player eures Vertrauens. Jetzt heute in dieser Folge sprechen wir zum Teil noch über Challenger, aber auch viel über die Columbia. Beide Unfälle sind 17 Jahre auseinander. Ja, Challenger 1986, genau. Columbia 2003. Und in welchem Form hängt die denn zusammen?
Genau, da würde ich einfach mal einsteigen. Also, es gibt auf jeden Fall einen ziemlich deutlichen Zusammenhang, wenn man sich die Details anschaut oder eigentlich noch nicht mal die Details, überhaupt die beiden Fälle anschaut, obwohl, wie du eben gesagt hast, 17 Jahre liegen dazwischen. Die Challenger 1986 zerstört, Columbia 2003, tatsächlich liegen nochmal 87 weitere Space Shuttle Flüge dazwischen, was ich auch krass fand. Und trotz dieser auch zeitlichen Distanz gibt es immer noch deutliche Zusammenhänge. Und eigentlich würde man ja meinen, nach diesem katastrophalen Verlust der Challenger 1986, bei dem ja auch die komplette siebenköpfige Crew ums Leben gekommen ist und den ausführlichen Ermittlungen zu der Ursache der Katastrophe, die Änderungen, die die NASA vorgenommen hat danach und so weiter und so fort, da würde man ja eigentlich denken, es dürfte nicht wieder zu so einem katastrophalen Verlust eines Space Shuttles kommen.
Also wenn ihr die erste Folge noch nicht gehört habt, wir haben dort, oder das hat mich auch sehr schockiert, diese Katastrophe war eigentlich schon absehbar, also man ist so sehenden Auges eigentlich da reingeflogen. Und es gab ja auch einen Untersuchungsbericht über das Unglück der Challenger, da sprechen wir auch gleich nochmal ausführlicher drüber, weil diese Katastrophe ja auch extrem intensiv untersucht wurde. Und was ich eben auch angedeutet habe, dieses Unglück war ja absolut vermeidbar gewesen.
Auf jeden Fall. Und ich würde ja auch zustimmen, es gab intensive Untersuchungen, es wurden auch viele Änderungen vorgenommen, aber eine sehr große, wichtige, wenn nicht sogar die wichtigste Sache, die sich, und das wird sich dann im Grunde genommen später zeigen, sprechen wir dann drüber, die sich eigentlich nicht geändert hat, das ist die Kultur der NASA, also quasi die Firmen oder die Organisationskultur der NASA und wie die einen großen Einfluss darauf hatte, wie im Grunde genommen die Sicherheit auch der Crew behandelt wurde. Und da kann man echt sagen, auch wenn da jetzt diese 20 Jahre zwischenliegen oder fast 20 Jahre zwischenliegen, diese Kultur, diese Sicherheitskultur hat sich nicht genug geändert, um wieder oder um einen neuen Unfall zu vermeiden. Und wenn wir uns jetzt auch gleich nochmal genauer den Fall der Columbia anschauen, dann werden wir und auch alle, die jetzt auch schon die erste Folge gehört haben, sehr schnell die Parallelen bemerken. Das ist wahnsinnig spannend. Insgesamt finde ich den Fall einfach wieder unglaublich faszinierend. Ich würde fast am liebsten einmal eine Podcast-Serie nur über das Space Shuttle-Programm machen, weil da einfach so viel drinsteckt, über was man sprechen kann und was total spannend und faszinierend ist. Aber wir haben immerhin zwei Teile haben wir hingekriegt und heute ja auch dann nochmal gute Dreiviertelstunde oder so, um drüber zu sprechen. Deswegen ist es jetzt, ich würde mal sagen, so relativ reduziert. Da gibt es noch wahnsinnig viel, über was man sprechen könnte.
Vielleicht findet ihr das ja auch spannend und hättet Bock auf so eine Podcast-Serie nur darüber. Dann könnt ihr gerne uns schreiben auf Instagram, katastrophen.podcast. Aber zurück zu dem Fall heute, beziehungsweise diesem eher für dich kleineren Überblick über das Ganze. Wir wollen aber trotzdem so viel Infos da geben und so in die Tiefe steigen, wie es uns möglich ist. Vielleicht für die Leute, die jetzt die erste Folge noch nicht gehört haben, was nicht schlimm ist, aber wir empfehlen euch das auf jeden Fall. Vielleicht kannst du uns noch am Anfang ganz kurzen Überblick geben über den Fall der Challenger, also was damals so passiert ist, so als kleine Auffrischung.
Also die Challenger war eines der Space Shuttles bzw. der Space Shuttle Gleiter und gerade die Challenger war in den 80ern durch ihre hohe Flugfrequenz als das Arbeitspferd der Space Shuttle Flotte bekannt geworden. Und die Challenger ist 1986 bei einem Flug bzw. beim Start 73 Sekunden, nachdem sie die Erde verlassen hat, in einer Wolke aus flüssigem Wasserstoff und Sauerstoff am Himmel zerbrochen, muss man so sagen. Und es gab eine siebenköpfige Crew an Bord, die hatte keine Chance. Es gibt keine Überlebenden. Die komplette Crew verliert dabei ihr Leben. Und der Grund für die Katastrophe war ein Dichtungsring aus Gummi, der in den seitlich befestigten Feststoffraketen war. Das sind die, die dem Shuttle in den ersten 2 Minuten nach dem Start nochmal extra Schub geben, um in die Luft zu kommen und auch die Atmosphäre dann zu verlassen. Dieser Gummidichtungsring war durchlässig geworden und dadurch ist heißes Gas an einem Übergang zwischen 2 Teilen in dieser Feststoffrakete oder der Boosterrakete ausgetreten. Das heiße Gas frisst sich durch diesen Booster, frisst ein Loch hinein, frisst sich dann in den externen Tank. Das ist die große rotbraune Rakete oder raketenförmige Tank in der Mitte. Dieser versorgt das Shuttle eigentlich mit zusätzlichem Treibstoff, also den Gleiter selbst. Und dadurch, dass sich jetzt eben dieses Loch durch diese große Hitze hinein gefressen wird in die Feststoffrakete, in den externen Tank, dadurch verliert das Space Shuttle seinen Kurs. Es bewegt sich in der Luft und wird dann von den aerodynamischen Kräften, die dort eben am Himmel auf das Space Shuttle einwirken, wird es wirklich förmlich zerrissen.
Und das Spannende und für mich auch ja dann doch sehr Überraschende in diesem Fall, weil ich das im Detail gar nicht mehr so auf dem Schirm hatte, ist ja, dass diese Katastrophe im Grunde exakt so vorhergesagt wurde.
Genau, also am Vorabend des Unglücks versuchten noch einige Ingenieure der Zuliefererfirma Morton Thiokol, das sind die diese Feststoffraketen für die NASA bauen, die probieren verzweifelt die NASA davon zu überzeugen, den Start abzubrechen, denn sie wussten, es gab bereits vorher Probleme mit diesen Dichtungsringen und am Tag des Starts sollte es besonders kalt werden, unter 0 Grad und die Ingenieure von dieser Firma haben gesagt, wenn die Temperatur so niedrig ist, dann können sie nicht garantieren, dass dieser Dichtungsring tatsächlich hält. Und ja, das haben sie den NASA-Managern mitgeteilt.
Und wie wir wissen, der Start wurde aber trotzdem durchgeführt.
Ja, der Start wurde trotzdem durchgeführt, denn es gab Druck von allen Seiten, muss man so sagen. Die Manager bei Morton Thiokol, die haben letztendlich ihre eigenen Ingenieure überstimmt und haben dann der NASA doch noch eine positive Empfehlung gegeben. Also gesagt, im Grunde genommen haben sie stundenlang darüber gesprochen, ihr dürft nicht starten oder wir empfehlen, nicht zu starten. Dann gab es da ein Gespräch intern bei der Firma zwischen den Managern und den Ingenieuren und dann haben sie es geändert auf ihr dürft doch starten, denn die NASA-Manager waren ungeduldig, die wollten unbedingt starten und die Zuliefererfirma wollte natürlich so einen wichtigen Kunden wie die NASA nicht verärgern.
Also es war alles in allem eine ziemlich vermeidbare Katastrophe. Diese Warnungen wurden ignoriert und man hat diese Crew ja mehr oder weniger eigentlich im Nachhinein in den Tod geschickt, muss man sagen, weil man das ja ja, eben es diese Warnungen gab und diese Befürchtungen, die ja auch sehr konkret waren. Das Ganze wurde dann auch danach hinterher auch untersucht, also der Ablauf dieser ganzen Katastrophe. Es wurde eine eigene Kommission eingerichtet, die Rogers Commission. Was kannst du uns über diese Kommission sagen und vor allem viel wichtiger über ihren Untersuchungsbericht?
Ja, das ist der Teil, wo wir letztes Mal quasi gestoppt haben, denn das ist auch nochmal eine spannende Geschichte, einfach wie die Kommission gearbeitet hat, was sie herausgefunden hat. Und zwar, also erstmal nach diesem Unglück von der Challenger wurde das gesamte Space Shuttle-Programm erstmal komplett auf Eis gelegt für fast 3 Jahre, um das Problem zu untersuchen, um zu verstehen, was passiert ist und eben auch, um dann natürlich Änderungen vorzunehmen. Und der Kommissionsvorsitzende, das war William Rogers, deswegen auch eben die Rogers Commission, das war ein früherer Secretary of State, das ist quasi der Außenminister der USA. Und man kann echt sagen, ist total spannend, die Mitglieder von dieser Kommission, das war so die, ja, im Grunde genommen so absolute wissenschaftliche, technische, politische Elite der US-Raumfahrt im Grunde genommen. Also richtig spannende Persönlichkeiten darunter. Neil Armstrong kennen die meisten wahrscheinlich, der erste Mann auf dem Mond. Richard Feynman, das ist ein bekannter theoretischer Physiker, der auch 1965 den Nobelpreis für Physik bekommen hat. Es war Sally Ride dabei, eine Ingenieurin und Astrophysikerin, die erste Frau im Weltall, die auch früher selbst tatsächlich auf Challenger-Missionen mitgeflogen ist. Oder Charles Yeager, das war der erste Mann, der die als Testpilot die Schallbarriere durchbrochen hat und General der amerikanischen Luftwaffe war. Also echt so, also wirklich im Grunde genommen, die haben dort alles aufgefahren, was irgendwie geht. Und diese Kommission hat Dokumente untersucht und sie haben sich 13 Tage lang intensiv mit Zeugen und Beteiligten auseinandergesetzt. Also 13 Tage lang wurden Dutzende Zeugen vernommen, vor allem hochrangige Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen der NASA und der Zuliefererfirma Morton Thiokol und auch eben einfach andere wichtige Personen, die direkt an dieser Mission oder an dem Space Shuttle Programm beteiligt waren oder andere wichtige Positionen bei der NASA und Morton Thiokol hatten.
Was genau hat die Kommission dort dann rausgefunden?
Ja, also erstmal ganz grundsätzlich wieder, dass auch die Kommission, die eben gesagt hat, der direkte Grund für diesen katastrophalen Unfall, das war das Versagen der Dichtungsringe. Aber das wussten wir ja quasi schon von der letzten Folge, aber richtig spannend wird es natürlich mal bei der Frage, wie konnte es überhaupt dazu kommen, dass die Starterlaubnis gegeben wurde? Und da war eine der wichtigsten Erkenntnisse der Kommission, das ist so ein fast berühmter Satz irgendwie in der Kommission, wenn man sich damit auseinandergesetzt hat, die sagen, das war ein Accident rooted in history, also quasi ja ein Unfall mit Geschichte.
Was meinen Sie damit genau?
Ja, also es bedeutet, das ist nicht plötzlich passiert. Das war nicht ein Unfall, der einfach so passiert ist, sondern das war letztendlich das finale Resultat einer langen Kette von Problemen. Und zwar sagen sie, es beginnt damit, dass grundlegende Design dieser Feststoffraketen war fehlerhaft. Insbesondere, wo es um diese Übergänge zwischen den Einzelteilen ging, die ja eben dann mit diesem Dichtungsring verschlossen werden mussten. Das hatte schon mal einen grundsätzlichen Fehler. Dann wurde der Fehler zunächst weder von der NASA noch von der Zuliefererfirma erkannt. Dann, als der Fehler dann erkannt wurde, wurde er nicht richtig behoben. Und zuletzt wurde dieser Fehler als akzeptables Risiko eingestuft. Und damit sagt der Bericht natürlich auch ganz klar, das NASA-Management wusste von den Problemen, es wusste von dem Potenzial für einen wirklich katastrophalen Unfall und hat es ignoriert. Und gleichzeitig, und das sehen Sie eben auch so, da hatten wir auch letztes Mal kurz drüber gesprochen, Sie erkennen auch den Druck an, der dort herrschte, denn diese hohe Startfrequenz, die Space Shuttles damals hatten, wurde auch als möglicher Grund erwähnt.
Es gab ja, darüber sprechen wir in der letzten Folge auch ausführlich, diese ja quasi berühmte und sehr lange Konferenz, wo Ingenieure und NASA-Management zusammensitzen und wo es eben darum ging, diesen Start zu verschieben. Hat das in diesem Bericht auch Erwähnung gefunden und in welcher Form?
Ja, also es spielt tatsächlich auch eine größere Rolle. Ist natürlich auch einfach ein wahnsinnig so wichtige Sache, die dort passiert ist, dass da eben die Ingenieure ganz klar gesagt haben, ihr sollt nicht starten. Und die Das war ja so, dass die NASA-Manager im Grunde Druck gemacht haben auf Morton Thiokol, da eben die Empfehlung zu ändern. Da war ja dieses Zitat von dem einen NASA-Manager hier, waren hier so, mein Gott, wann wollt ihr denn dann, dass wir starten erst im April? Und der Bericht findet eben auch heraus, diese Info, dass es eben das Problem gibt, dass die Ingenieure dort gesagt haben, das ist ein riesiges Problem. Das wurde auch einfach nicht an alle wichtigen Entscheidungsträger weitergegeben innerhalb der NASA. Also ein großes Problem waren Kommunikationsprobleme innerhalb der NASA. Und der Bericht sagt im Grunde genommen, dass die Entscheidung zum Start auf unvollständigen, auf falschen Informationen teilweise basierte, dass es eben diesen großen Konflikt gab zwischen den technischen Mitarbeitern, die eben die Daten kannten, die handfesten technischen Daten kannten und wie das Management darauf basierend Entscheidungen getroffen hat und dass eben auch so die gesamte Managementstruktur der NASA dazu geführt hat, dass eben diese wichtigen Infos über mögliche Probleme teilweise überhaupt nicht zu wichtigen anderen Managern und Entscheidungsträgern innerhalb des Shuttle-Programms gelangt sind.
Was war am Ende dann so das Resultat der Kommission?
Ja, also letztendlich hat die Kommission eine ganze Reihe von Empfehlungen ausgesprochen. Der damalige US-Präsident Ronald Reagan hat dann auch von NASA eingefordert, diese in konkrete Maßnahmen umzusetzen. Dazu gehörte zum Beispiel, es musste eine komplette Neuentwicklung der Feststoffraketen stattfinden unter unabhängiger Aufsicht. Es gab eine neue Abteilung innerhalb der NASA, die wurde extra eingerichtet, die sich um Sicherheit und Qualitätssicherung kümmern sollte. Die Startfrequenz wurde reduziert, wurde verlängert. Bestimmte Missionen wurden einfach nicht mehr geflogen. Zum Beispiel wurden die Space Shuttles auch genutzt, um Satelliten in die Umlaufbahn zu bringen. Das sollte in Zukunft von nicht wiederverwendbaren Raketen vorgenommen werden. Also die haben insgesamt einfach ein bisschen den Druck rausgenommen, technische Verbesserungen vorgenommen und im Grunde genommen auch, und das war eigentlich das Ziel der Kommission, Initiative zu ergreifen, für mehr Sicherheit zu sorgen. Und was man aber auch sagen muss, das ist eben dieses große Problem, was ich gerade angesprochen hätte, was sich auch einfach viel schwerer greifen lässt, die Kultur dort bei der NASA. Also in diesem Fall natürlich die Sicherheitskultur. Und das ist natürlich, ich denke, für alle, die mal, selbst in Bürojobs oder sowas, wissen so, boah, das ist so schwer, so eine positive Kultur in einem Arbeitsplatz zum Beispiel auch einzurichten. Und da muss man sagen, genau dieses Problem, diese problematische Kultur bei der NASA, das wird auch wieder später bei der Columbia eine fatale Rolle spielen.
Wie lässt sich denn so grundsätzlich die Sicherheitskultur bei der NASA eben zum Zeitpunkt des Challenger-Absturzes beschreiben?
Ja, das ist total spannend. Also es gab natürlich auch noch weitere Beobachter, Wissenschaftler, die sich mit dem Fall auseinandergesetzt haben außerhalb der Kommission. Und da will ich ein bisschen mit dir über so eine wissenschaftliche Theorie sprechen. Und die nennt sich die Normalization of Deviance. Das heißt auf Deutsch so etwa Normalisierung von Abweichung. Und diese Theorie, die wurde 1996 entwickelt, also etwa 10 Jahre nach der Katastrophe, 7 Jahre vor dem Columbia-Unfall. Und diese Theorie kommt aus einem Buch von der Soziologin Diane Vaughan. Das ist eine Soziologieprofessorin, die sich damals intensivst mit dem Challenger-Absturz auseinandergesetzt hat und ein Buch darüber geschrieben hat. The Challenger Launch Decision heißt es im Original. Und da untersucht sie ganz, ganz genau, wie es dazu kommen konnte, mit eben einem Fokus auf diese Organisationskultur.
Was bedeutet das dann so jetzt ganz konkret? Also was hat sie da untersucht?
Ja, sie hat sich halt wirklich angeschaut. Sie hatte Erfahrung, vor allem Firmen, große Konzerne zu untersuchen, wie es dort intern abläuft. Und im Grunde hat sie sich angeschaut, wie werden Entscheidungen getroffen? Wer hat wie mit wem gesprochen? Wer durfte Entscheidungen treffen? Wer durfte über Probleme sprechen? Wie wurden Informationen innerhalb der NASA ausgetauscht? Was dachten Mitarbeiter, was eigentlich akzeptiertes Verhalten ist? Was sind die Regeln? Also solche Fragen hat sie sich angeschaut.
Was hat sie denn dabei rausgefunden?
Ja, auch total spannend. Ihre erste Theorie oder erste Hypothese war im Grunde genommen, da wurden einfach Regeln gebrochen. Es gab klare Regeln und irgendjemand hat gesagt, diese Regeln breche ich, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Und hat dann aber schnell gemerkt, es ist alles ein bisschen komplexer, denn viele dieser NASA-Mitarbeiter oder auch der Zuliefererfirma haben im Grunde genommen innerhalb eines Rahmens gehandelt, den sie halt für normal gehalten haben. Und so hat sie eben diesen Begriff dann auch entwickelt, die Normalisierung von Abweichung. Das bedeutet, das abweichendes, also nicht akzeptables Verhalten, das wird über eine längere Zeit immer weiter fortgeführt. Das geht dann lange genug gut, es kommt nicht zur Katastrophe und somit wird es dann schleichend zur anerkannten Norm. Also irgendwann werden aus gebrochenen Regeln auf einmal akzeptierte Abkürzungen, kann man sagen.
Das finde ich total spannend, weil ich glaube, dass das auch etwas ist, was ganz viele aus ihrem beruflichen Alltag kennen. Egal ob jetzt Büro oder Handwerk oder Baustelle oder whatever. Aber ich glaube, dass das ganz oft so, dass es so Verhaltensweisen gibt, die von jedem akzeptiert sind, wo auch jeder weiß, dass das falsch. Und man macht es trotzdem, weil man kommt einfacher oder schneller oder bequemer zum Ziel. Und das passiert ja auch meistens eh nie was. Und oft ja auch so, dass es auch Management oder Chefs das auch ganz genau wissen oder Abteilungsleiter und da mitmachen oder es teilweise auch vorleben.
Genau.
Und ich glaube, das hatten wir ja auch schon in anderen Fällen, die wir besprochen haben, wo es eigentlich auch so in diese Richtung geht.
Auf jeden Fall. Also ich glaube, wenn wir jetzt nochmal so in unser Archiv zurückgehen, ja, ist fast in allen Fällen so. Also klar, wir haben natürlich auch viele Fälle, wo es echt einfach irgendwie technisches Versagen oder so, wobei das natürlich auch oft von anderen Fehlern hervorgerufen wird. Aber im Grunde genommen, da wo es nicht irgendwie was völlig Unerwartetes war, spielt das fast immer eine Rolle. Also ein Fall, an den ich zum Beispiel denken musste, das Costa Concordia, da hat dann ja auch der Captain, soweit ich weiß, später, oder wenn ich mich richtig erinnere, später argumentiert, dieses nahe Vorbeifahren an der Insel, das machen alle. Da fährt man vorbei, man hupt, die Leute winken und so weiter. Überhaupt kein Thema gewesen. Alle machen das. Und es ist natürlich auch gut gegangen, bis dann irgendwann der Captain der Costa Concordia etwas zu nah dran gefahren ist. Es war ja auch schon dunkel und dann ist es zu dieser Katastrophe gekommen. Oder ich musste auch dran denken an den Fall des Regionalzugs in Bayern. Da hatten wir auch drüber gesprochen, wo es irgendwie normal geworden war, sich auf tiefstem Bayerisch zu unterhalten. Und was ja auch eigentlich ja nicht in Ordnung ist in dem Sinne, aber eben auch akzeptiert wurde.
Ja, voll. Also ich glaube, das ist, wir haben es in vielen Fällen gesehen und viele kennen das auch aus ihrem eigenen Berufsalltag. Wie genau hat sich denn dieses Verhalten so bei der NASA dann konkret eigentlich gezeigt?
Ja, also bei der NASA und konkret bei dem Challenger-Unfall hat sich das in ganz vielen unterschiedlichen Formen geäußert. Also grundsätzlich ist es ja auch so, Menschen haben eine Tendenz, falsches Verhalten zu rationalisieren, also wegzuerklären. Das soll natürlich jetzt keine Psychologie-Vorlesung werden, aber das Phänomen nennt sich auch kognitive Dissonanz. Das bedeutet quasi, wenn ich etwas tue, was nicht meinen eigenen Werten entspricht oder meinen eigenen Regeln entspricht, dann passe ich an, wie ich darüber denke. Und dann passt nämlich wieder mein Denken und mein Handeln zueinander. Und das siehst du dann auch in vielen Fällen bei der NASA. Und da war es eben so, also es war ja klar, also viele wussten auch schon vorher, dieser Dichtungsring ist ein Problem, das erwähnen wir ja auch, der war auch schon vorher, da war es auch schon vorher fast zur Katastrophe gekommen. Und jetzt ist es so, wie wurde das behandelt innerhalb der NASA? Und da beschreibt sie im Grunde genommen, es wurde gesagt, der Dichtungsring war ja vorher schon ein Risiko und es hat auch bisher schon immer geklappt. Also im Grunde genommen, das war so getan, ist ja nichts Neues. So, es wird immer gesagt, der Dichtungsring ist ein Risiko. Dementsprechend wird dem keine große Aufmerksamkeit mehr geschenkt bei der Challenger. Die Ingenieure von Morton Thiokol, die mussten beweisen, dass es unsicher ist, anstatt dass die NASA beweist, dass es sicher ist, zu starten trotz dieser niedrigen Temperaturen. Also auch so eine, ja, ich sag mal, so eine Umkehr der Beweislast sozusagen Richtung Unsicherheit. Also nicht beweisen, dass es sicher ist, sondern beweisen, dass es unsicher ist. Gleichzeitig auch haben sich die Mitarbeiter im Grunde genommen gegenseitig versichert, es wird schon nichts passieren. Dieser Dichtungsring, das war ein redundantes System, es gab mehr als einen, die sich im Grunde genommen gegenseitig versichert. Selbst im schlechtesten Fall gibt es ja noch den zweiten Ring, da passiert schon nichts. Außerdem ist auch ein spannendes Phänomen, es gab ja quasi die NASA und die Zuliefererfirma. So in der Sozialpsychologie spricht man so von In-Group und Out-Group, quasi die unterschiedlichen Gruppen. Und da gab es dann auch natürlich Konflikte, wo denn der NASA-Manager, also der Teil der In-Group, sagt hier, mein Gott, wann wollt ihr, dass wir starten im April? Also der, ja, im Grunde genommen attackiert da so die außenstehende Gruppe, diese Zuliefererfirma. Es gab Selbstzensur, also aus dem sehr konkreten unter 12 Grad Celsius darf nicht gestartet werden, weil es keine Daten dazu gibt, zu der, wie es die Dichtungsringe belastet, wird auf einmal so ein, ja, niedrige Temperaturen können theoretisch problematisch für den Dichtungsring sein. Also auf einmal hören die Leute auf, das Problem konkret zu benennen. Außerdem, Schweigen wurde als Zustimmung interpretiert. Es gab direkten Druck auf Abweichler, auf beiden Seiten, ja auch bei Morton Thiokol, wo dann die Manager gesagt haben, hier, wir treffen jetzt eine Managemententscheidung. Und Experten wurden von wichtigen Diskussionen ausgeschlossen, weil es das natürlich auch ein bisschen leichter macht, quasi diese ganzen Sachen, die ich gerade erwähnt habe, so umzusetzen. Also du merkst, da ist eine ganze Menge schiefgelaufen.
Ja, es sind echt wahnsinnig viele Faktoren, die im Detail vielleicht ein bisschen erklären, was wir so zusammenfassen unter es war bekannt und trotzdem haben sie es gemacht. Aber wenn man sich das so im Detail anschaut, wie du das jetzt auch aufgezeigt hast, dann macht vieles auch schon Sinn so aus deren Sichtweise. Und ich glaube, man kann sich ganz gut vorstellen oder besser vorstellen jetzt, wie das Ganze damals ablief, damals bei der Challenger. Wenn wir jetzt einen Sprung nach vorne machen zur Columbia-Katastrophe. Vielleicht sprechen wir mal darüber und über die Gründe, was da schiefgelaufen ist. Vielleicht vorneweg kannst du mal sagen, was bei der Columbia passiert ist.
Ja, also die Columbia, die sollte als Teil der Mission STS-07 am 16. Januar 2003 starten. Und ist sie auch, sie ist ins Weltall gestartet, um dort wissenschaftliche Experimente durchzuführen. An Bord war eine sehr erfahrene, siebenköpfige Crew wieder, top ausgebildet, teilweise vorher auch schon an Bord von Space Shuttle Missionen gewesen. Und anders als bei der Challenger, die ja ihren katastrophalen Unfall beim Start hatte, war es bei der Columbia so, dass die Katastrophe beim Wiedereintritt in die Erdatmosphäre passiert ist. Also die sind normal gestartet, haben dann etwa 2 Wochen im All verbracht und sind dann am 1. Februar wieder von ihrer Mission zurückgekehrt. Und da ist es dann passiert, dass es zur Katastrophe kommt, aber man muss sagen, die Katastrophe geht auf ein Problem am Start zurück.
Was genau bedeutet das, wenn du sagst, der Start verlief ohne Probleme? Die Katastrophe war erst bei der Rückkehr, aber der Start war quasi Ausgangspunkt dieser Katastrophe. Was genau ist da passiert?
Ja, also wir müssen mal ganz kurz über den Aufbau von dem Space Shuttle sprechen. Also es sind ja drei Elemente, die das Space Shuttle ausmachen. Der weiße Gleiter oder Orbiter. Wir haben den großen, rotbraunen, raketenförmigen externen Tank. Und wir haben die beiden seitlich angebrachten Feststoffraketen, die genau jeweils seitlich am Tank angebracht sind. Und bei der Columbia entstand das Problem letztendlich am externen Tank beziehungsweise an dem Übergang zwischen Tank und Gleiter, an dem Verbindungsstück. Denn du musst dir ja vorstellen, wir haben ja schon letztes Mal drüber gesprochen, dieser externe Tank, da ist zusätzlicher Treibstoff drin, also flüssiger Sauerstoff und Wasserstoff. Und der muss extrem kühl gehalten werden. Und deswegen ist dieser externe Tank von einer Schicht aus isolierendem Schaum überzogen. Und am oberen Teil des Gleiters, da sind der Gleiter und dieser externe Tank mit so Art, ja, Stativstangen verbunden. Also der externe Tank hat ja die Funktion, zusätzlichen Treibstoff für den Gleiter selbst zu liefern. Und da ist jetzt so eine Art kleine Erhöhung, so eine Art kleine Rampe an diesem externen Tank. Und dann geht da eben so eine Stange zum Gleiter, um ihn mit Treibstoff zu versorgen und auch zu fixieren an diesem Tank. Und genau an dieser Stelle, da musste dieser Isolationsschaum, der musste extra zugeschnitten werden dafür. Und hier passiert dann auch das Problem, denn genau an dieser Stelle wird sich beim Start später etwas von diesem Schaum lösen. Ein Schaumteil wird abfallen und die Unterseite des Gleiters beschädigen.
Die wichtige Frage, die sich mir jetzt wieder stellt, wusste die NASA im Vorfeld von diesem Problem oder dass es zum Problem führen kann?
Man muss ganz klar leider wieder sagen, ja, sie wussten davon. Denn das Problem mit den abfallenden Schaumstücken, sogar wirklich genau an dieser Stelle, wo der Gleiter und der externe Tank miteinander verbunden sind, ist bei vorherigen Flügen aufgetreten und war bekannt.
Und wie ist die NASA damit umgegangen?
Ja, ich glaube, das wird dich jetzt wahrscheinlich wenig überraschen, nachdem wir gerade so viel über die Sicherheitskultur gesprochen haben. Denn man muss einfach sagen, die NASA hat es im Großen und Ganzen ignoriert. Das Problem war bekannt. Es wurden auch teilweise kleinere Änderungen vorgenommen, um zu verhindern, dass es passiert. Aber es wurde immer wieder akzeptiert, dass es passiert. Und letztendlich wurde es dann auch als akzeptables Risiko eingestuft. Also im Grunde genommen, ich denke, hier wird ziemlich klar, es ist fast wie bei der Challenger und dem Dichtungsringproblem.
Ja, es hat absolute Parallelen. Wenn wir uns den Start dann anschauen, der Columbia, was ist da passiert? Weil du hast ja gesagt, beim Start passiert schon der Auslöser für die Katastrophe.
Ja, also beim Start fällt dieses Stück Schaum ab. Ich dachte auch erst, so Schaum ist eigentlich relativ leicht. Sowas kann da irgendwie groß passieren. Aber wir müssen jetzt vorstellen, das ist so dieses Schaumstück, das ist so 50 mal 30 mal 15 Zentimeter groß, knapp 750 Gramm schwer, also jetzt eigentlich auch relativ leicht. Aber in der Höhe und bei der Geschwindigkeit, wo es kollidiert ist, da ist es eben dazu gekommen, dass dieses Stück Schaum mit einer Geschwindigkeit von 850 Kilometern pro Stunde, also mit einer wahnsinnigen Geschwindigkeit, auf die Unterseite des Gleiters auftrifft und deswegen ziemlichen Schaden anrichtet. Und das ist deswegen so problematisch, weil sich an der Unterseite des Gleiters eine extrem wichtige Hitzeisolierung, das nennt sich das TPS, das Thermal Protection System, befindet. Also es ist eine Schicht, die vor Hitze schützt, denn du kannst dir vorstellen, wenn der Gleiter wieder in die Erdatmosphäre eintritt, dann ist der wahnsinnigen Temperaturen ausgesetzt. Also der kommt ja sozusagen mit der Unterseite quasi Richtung Erde wieder an. Und diese Unterseite, die wird dann tatsächlich bis zu 1600 Grad Celsius ausgesetzt. Also eine riesige, enorme Hitze. Und durch den Aufprall des Isolationsschaums auf die Unterseite des Gleiters wird dort jetzt ein Loch in die Isolationsschicht gerissen. Wobei der Start sonst aber ohne weitere Probleme stattgefunden hat und das Shuttle erfolgreich ins All gelangt ist.
Hat denn die NASA das mitbekommen beim Start? Also wussten sie, dass es da eben so ein Problem gab unten mit diesem Schaum?
Ja, hier gehen die Probleme im Grunde genommen auch weiter. Also nach jedem Start analysiert die NASA Fotos und Videos von dem Start, um eben zu schauen, um wie genau verlief jetzt der Start? Gibt es dort irgendwas außerhalb der Norm, was auf jeden Fall auffällig ist und so, um mögliche Probleme zu erkennen? Und die haben tatsächlich erst am zweiten Tag der Mission gesehen, dass es zu diesem Aufprall des Isolationsschaums kam. Also sie haben gesehen, dass dieses Stück abgefallen ist und gegen die Unterseite des Gleiters gesprungen ist, aber es gab keine Kamera, die jetzt genau aufgezeichnet hat, ob es wirklich einen Schaden gibt, also wirklich die den Aufprall direkt aufgenommen hat. Deswegen war es auch unklar, wie groß der Schaden ist. Und daraufhin wurde ein Team gebildet, um das Problem genauer zu untersuchen, das Debris Assessment Team. Und aber auch hier wieder. Die technischen Mitarbeiter waren sehr besorgt darüber, über diesen möglichen Schaden, während die NASA-Manager das eher als kleineres Problem sahen. Und es kam dann auch zu weiteren Problemen. Also die NASA hat mit Boeing dann zusammengearbeitet, um diesen möglichen Schaden zu modellieren, also ein Schadensmodell aufzustellen. Und Boeing kam tatsächlich zu dem Ergebnis, dass der Schaden schon signifikant ist und das Potenzial hat, eben diese Schicht so weit zerstört zu haben, dass dort einfach die Aluminiumhülle ist. Und diese Einschätzung wurde aber nicht vom Rest des Teams geteilt, wo eben auch die NASA-Leute drin saßen. Und die meint nämlich, es wurden ja vorher auch schon häufig so Schadensmodelle aufgestellt und es war fast immer so, dass die inakkurat waren und das Ausmaß des Problems eher übertrieben haben. Und dementsprechend war dann auch der letztendliche Beschluss der Untersuchungsgruppe, der Schaden ist minimal. Und da frage ich mich, ob dir das bekannt vorkommt.
Es ist echt exakt so wie bei der Challenger-Katastrophe. Also auch dieses, ja, beschwichtigen und nicht ernst nehmen und wird schon gut gehen, ist eigentlich genau das, was wir da auch schon gesehen haben.
Genau, also ich finde es Wahnsinn, wie stark die Parallelen da einfach sind. Und in weiteren Untersuchungen wurden auch weitere Untersuchungen angestrengt. Also zum Beispiel, also das und das passiert natürlich jetzt auch alles innerhalb dieser zwei Wochen, wo die Columbia im All ist. Es wurden auch mögliche Schäden an den Flügeln des Gleiters untersucht. Und hier kommt es auch zu einem Problem in der NASA-Hierarchie. Also dieses Debris Assessment Team, die das Ganze untersuchen, die haben weiteres Bildmaterial angefragt vom US-Verteidigungsministerium, die haben natürlich zig Satelliten im All und wollten da Satellitenbilder haben, um die Unterseite sehen zu können. Und diese Anfrage wurde dann tatsächlich von Linda Hamm, das war die Vorsitzende des NASA Mission Management Teams, zurückgezogen.
Warum das denn?
Ja, das war nämlich dieses Debris Assessment Team, das war quasi nicht über die offiziellen Wege gegangen bei der Anfrage. Und Linda Hamm hat aber auch dann nicht nochmal mit diesem Team gesprochen. Denn sie war über eine Sache besorgt, für die weiteren Bilder hätte sich das Shuttle drehen müssen. Also die hätten sich dann quasi so gedreht, dass ein Satellit Bilder von der Unterseite machen kann, was ich übrigens auch total verrückt finde. Und dafür hätten aber die Experimente an Bord zumindest pausiert werden müssen. Und dementsprechend hat sie dann entschieden, es wird nicht gemacht, bringt eh nichts.
Krass, also im Grunde ist sie verhindert, dass man weiteres Bildmaterial anfertigt, damit die Mission eben weitergehen kann. Und ja, mit der Untersuchungsgruppe spricht sie auch nicht und sagt, naja, das bringt ja eh nichts. Hatte das Ganze denn später irgendwelche Konsequenzen auch für sie persönlich?
Ja, tatsächlich. Also ihr wurde keine individuelle Schuld nachgewiesen, aber ihre Entscheidung wird im späteren Untersuchungsbericht zu der Katastrophe tatsächlich besonders erwähnt. Und nachdem der Bericht der Untersuchungskommission rausgekommen ist, wird sie dann tatsächlich auch herabgestuft, verliert ihre Managementposition. Aber der Bericht sagt eben auch, ihr individuelles Verhalten wird auch so als ja Produkt der Kultur bei der NASA betrachtet.
Was war denn dann am Ende eigentlich so insgesamt das Ergebnis dieser Untersuchung, was jetzt so den Schaden angeht?
Ja, also das letztendliche Ergebnis war natürlich auch stark beeinflusst von dem NASA-Management und war, es gibt kein Problem, die Mission muss weitergehen, das kann man so sagen. Und der Flugdirektor teilt sogar noch dem Kommandanten und Piloten der Mission, die im All sind, mit, dass es passiert ist, dass der Isolationsschaum den Gleiter getroffen hat, aber dass es eine Untersuchung dazu gab und es keinen Grund zur Sorge gibt. Also im O-Ton schreibt er absolutely no concern for entry. Das schreibt er ihnen. Und was ich auch krass finde, der abschließende Report von diesem Debris Assessment Team, der sagt zwar, es gibt keine Sicherheitsbedenken, aber er kritisiert auch, dass das Management Team bereits zu dieser Schlussfolgerung gekommen ist, bevor der Bericht überhaupt komplett abgeschlossen war.
Das ist ja, also es ist erstmal Wahnsinn, dass das Ganze so passiert, weil am Ende haben sie auch die Verantwortung für die Crew, die dort oben ist. Und es erinnert mich, und ich glaube, es geht dir und auch unseren Hörerinnen und Hörern jetzt so, ja absolut an diese Telefonkonferenz am Vortag des Challenger-Unglücks.
Absolut, finde ich auch.
Du hast gesagt, dass die Katastrophe kam dann eben beim Wiedereintritt. Was genau ist da dann passiert? Das war dann so, ja, so 2 Wochen später jetzt.
Genau, also nach 15 Tagen im All soll die Columbia zurückkommen und der Wiedereintritt erfolgt dann auch wie geplant am 1. Februar. Und um 8.44 Uhr lokaler Zeit an der Ostküste dort betritt das Shuttle dann auch die Atmosphäre in 120 Kilometer Höhe und da beginnen dann die Probleme. Also da an der Stelle, wo dieser Schaum aufgeschlagen ist, auf der linken Flügelseite etwa, da fehlt jetzt wirklich die Isolation, diese Hitzeisolation und die darunter liegende Aluminiumhülle des Gleiters beginnt zu schmelzen. So hoch waren dort die Temperaturen und dadurch wird jetzt die Flugbahn instabil, denn der linke Flügel ist ja jetzt quasi beschädigt und dadurch verliert es die geplanten aerodynamischen Eigenschaften. Der Gleiter wird so langsam nach oben gedrückt, also quasi so der vordere Teil geht hoch, der hintere Teil geht runter, aber noch so schwach, dass die Systeme das automatisch korrigieren können. Aber schon 9 Minuten später, um 8.53 Uhr, fliegt Da ist der Gleiter gerade 70 Kilometer über der Küste Kaliforniens, bewegt sich mit einer Geschwindigkeit von 8000 Metern pro Sekunde. Die auch Wahnsinn, das sind fast 29.000 Kilometer pro Stunde.
Wahnsinn, ja.
Ja, wahnsinnige Geschwindigkeit. Auf ihn wirkt eine Hitze von fast 1600 Grad ein, auf die Flügel. Und jetzt fängt der Gleiter tatsächlich an, kleine Bruchstücke zu verlieren. Das sieht man auch, oder haben Leute sogar beobachtet, das sieht man auch auf Videos, kleine Bruchstücke, die leuchtend vom Himmel fallen und dann nur weitere 6 Minuten später, ist jetzt 8.59 Uhr, bricht komplett die Kommunikation mit dem Gleiter ab. Es gibt keinen Funk mehr, es gibt keine weiteren Signale und man weiß, dort versagen die Hydrauliksysteme. Der Gleiter hört im Grunde auf zu gleiten und beginnt zu fallen, muss man sich vorstellen. Er fängt an, sich zu drehen und da ist es eigentlich quasi schon vorbei, muss man sagen.
Konnte man dennoch rausfinden, wie die Crew so reagiert hat, so in diesen letzten Minuten?
Ja, also man weiß es eben nicht mehr, weil alle Kommunikationswege abgebrochen waren. Aber was man weiß, es wurde noch auf manuelle Steuerung umgeschaltet. Also der Pilot oder der Kommandant haben noch probiert, das Shuttle zu retten, indem sie den Autopiloten abgeschaltet haben. Aber da war es im Grunde schon zu spät, denn wegen der kaputten Hydraulik hätten sie sowieso keine Kontrolle mehr über den Gleiter gehabt. Und eine Minute später dann auch, 9 Uhr morgens, zerfällt der Gleiter dann komplett. Da gibt es auch Videos von, das wurde teilweise gefilmt, der Gleiter zerfällt, viele kleine, ein paar größere Teile, die im Grunde glühend vom Himmel fallen, immer noch so nach vorne fliegen, weil sie eben noch diese wahnsinnige Geschwindigkeit haben. Aber das ist dann auch wohl der Moment, wo die Crew das Leben verliert. Also der Teil des Space Shuttles, in dem sich die Crew befindet, der löst sich vom Rest, er kollidiert mit dem Rumpf des Gleiters, es werden wohl Löcher hineingerissen, es gibt einen Druckverlust und ja, ähnlich wie bei der Challenger wird die exakte Todesursache nie festgestellt werden können, aber da sind so viele Sachen passiert, es gab diesen Druckverlust, die Crew wurde wahnsinnigen Kräften ausgesetzt, also zu dem Zeitpunkt dreht sich dieser Teil, in dem die Crew sitzt, im Grunde um alle drei Achsen, also völlig am Rotieren. Es ist eine enorme Hitze, die dann natürlich auch in den Innenraum gelangt ist und letztendlich gibt es dann natürlich den Aufschlag auf den Boden. Also die Crew hatte keine Chance, das zu überleben.
Ich finde das so eine tragische und ja auch irgendwie gruselige Vorstellung, wenn du dir das, soweit es geht, irgendwie vorstellst, was dort mit der Crew passiert. Wurde denn dieser Unfall am Ende untersucht? Ich gehe mal davon aus, ja.
Ja, auf jeden Fall. Also ähnlich wie bei dem katastrophalen Verlust von der Challenger gab es auch hier wieder eine Untersuchungskommission, das Columbia Accident Investigation Board. Und diese Kommission kam zu dem Schluss, die NASA hat darin versagt, aus den Fehlern der Challenger-Katastrophe zu lernen.
Das ist ja ein ziemlich hartes, ja, so ein vernichtendes Urteil, wenn man sich das mal so genau anschaut.
Auf jeden Fall, aber es stimmt ja auch einfach. Also wir haben ja auch schon irgendwie gemerkt, das sind so krasse Parallelen einfach zwischen diesen beiden Fällen, obwohl sie fast 20 Jahre auseinander liegen. Und die Columbia-Kommission hat dann letztendlich gesagt, dass trotz dieser ganzen Änderungen, die nach dem Challenger-Absturz eingeführt wurden, sind viele institutionelle, also organisatorische Probleme einfach nicht gelöst worden. Und das vernichtende Urteil, was im Grunde auch die beiden Fälle so verbindet, war dann auch von der Kommission der gleiche fehlerhafte Entscheidungsprozess, der zum Challenger-Unfall geführt hat, ist auch verantwortlich für die Zerstörung der Columbia.
Um es jetzt nochmal so ein bisschen auf den Punkt zu bringen, du hast ja einiges schon erwähnt. Was würdest du sagen, waren am Ende die Parallelen zwischen beiden Unglücken bei der NASA?
Ja, also ich denke, einer der wichtigsten Punkte ist einfach, Fehler wurden akzeptiert. Also eigentlich war auch ganz, ganz genau in den Spezifikationen dieses externen Tanks festgelegt, es darf nichts abfallen während des Starts, aber es sind ständig im Grunde diese Schaumstücke abgefallen und das wurde irgendwann akzeptiert, war dann eben ein akzeptiertes Flugrisiko und ja, irgendwann ist es dann eben so, es war normal. Also irgendwann hat niemand mehr groß darüber nachgedacht, dass es da zur Katastrophe kommen kann. Dann haben wir, ähnlich wie bei dem Dichtungsring natürlich, und dann haben wir natürlich wieder hier ein Management, das technische Entscheidungen überstimmt hat. Wir hatten über das Beispiel von Linda Hamm gesprochen, die sich dagegen die Erstellung dieser zusätzlichen Bilder gestellt hat. Ich denke, das ist so das offensichtlichste, krasseste Beispiel, wo im Grunde genommen eingegriffen wurde, um Untersuchungen zu verhindern sogar. Und auch hier wieder ist es so, die NASA stand einfach unter Druck zu liefern. Ihr war während der 90er das Budget gekürzt worden. Das heißt, die mussten quasi mit weniger Geld mehr leisten, denn das war die Zeit, wo die internationale Raumstation fertiggestellt werden musste. Und das sollte natürlich auch einfach so schnell wie möglich quasi passieren. Und was die Kommission bei der Columbia auch festgestellt hat, wie bei der Challenger, der NASA fehlten einfach die richtigen Kommunikationswege, um Probleme zu diskutieren, das Wissen über diese Probleme innerhalb der Organisation zu verbreiten und an diesen Problemen zu arbeiten.
Ich finde das alles ziemlich krass, wenn man sich das anschaut, weil es geht ja Ja, also die NASA hat ja Verantwortung für diese Mission und für die Menschenleben, die sie da losschickt. Und dass da teilweise so, ja, salopp und flapsig umgegangen wird mit Bedenken und diese ganze Kultur, das auch irgendwie nicht abfängt, finde ich schon krass, wenn ich mir das jetzt so im Detail anschaue. Was ist denn eigentlich überhaupt passiert mit diesem ganzen Space Shuttle-Programm der NASA nach diesem Unglück jetzt?
Ja, also nach dem Columbia-Unglück, da wurde wie bei der Challenger auch erstmal alles gestoppt. Das komplette Space Shuttle-Programm wurde gestoppt. Der Bau der internationalen Raumstation verlängerte sich natürlich auch dementsprechend. Es gab technische Verbesserungen, zum Beispiel zusätzliche Kameras wurden installiert, denn eines der Probleme war ja, dass man den Aufschlag nicht gesehen hat. Es wurden zusätzliche Sensoren für Hitze eingebaut, Prozesse wurden überarbeitet. Aber muss man einfach sagen, im Grunde genommen war das Ende des Space Shuttle-Programms insgesamt. Denn ein Jahr später, 2004, da wurde dann auch die neue Strategie für Weltraumerkundung angekündigt und da wurde dann gesagt, die Space Shuttles sollen jetzt noch die ISS, die Raumstation, fertigstellen und ab 2010 ja, dann in den Ruhestand gehen. Das war es dann eigentlich quasi. Also das Programm war einfach zu unsicher, es war zu teuer, diese Sicherheit herzustellen und mit etwas Verspätung dann ist es dann aber dazu gekommen, dass im Juli 2011 die Atlantis, das ist ein anderer Space Shuttle-Gleiter. Die Atlantis hat dann ihre letzte Mission geflogen und damit 30 Jahre Space Shuttle-Geschichte beendet. Ich kann mich auch noch daran erinnern, im Jahr später, 2012, da war ich im Studium, da haben die nochmal so eine Art letzte Tour gemacht. Da gibt's richtig coole Bilder davon, wie das Space Shuttle auf eine, ich meine Boeing 747, nochmal an so ein paar US-Großstädten, so auch vor New York entlang fliegt und so. Und das habe ich damals live mir angeschaut.
Kann ich mir vorstellen, wie dich das fasziniert hat, weil ich weiß, du bist sehr bei diesem Thema sehr dabei, alles, was so irgendwie Raumfahrt und Weltraum und so weiter angeht. In diesem Sinne auch vielen Dank, dass du diesen beiden Fälle, also Columbia und Challenger, so gut recherchiert hast. Ich fand es einen ganz spannenden Einblick auch so in die NASA und auch wie dort gearbeitet wird.
Ja, auf jeden Fall. Also auch, ich musste auch, als ich jetzt nochmal durchgegangen bin, einfach so dieser Aspekt so, wow, das ist irgendwie, hat 30 Jahre Geschichte beendet, was da, also trotz dieser absolut tragischen Unfälle, natürlich aber auch einfach alles geschafft wurde, was dort, also wie das an sich auch zumindest im Bereich der Raumfahrt einfach so die Menschheit auch vorangebracht hat, eben wie viele erste, ja so, ja, wie viele Rekorde dort gebrochen wurden, welche Leute dort im All waren, wie viel Forschung dort auch betrieben wurde. Deswegen, ja, so ein bisschen so ein kleines Tränchen im Auge nochmal bekommen, als dann wirklich so, wow, das war das Ende dieser 30-jährigen Space Shuttle-Geschichte.
Ja, absolut. Die Bilder zu beiden Fällen findet ihr wie immer dann bei uns auf Instagram, katastrophen.podcast. Und das war unser Zweiteiler zum Thema Raumfahrt, NASA, Columbia und Challenger.
Ja, ich bin gespannt, was wir als nächstes wieder als Serie machen. Auf jeden Fall ein paar Ideen, wie auch immer. Wir lesen alle eure Nachrichten, schreibt uns Feedback, Ideen, was auch immer ihr uns erzählen oder mitteilen möchtet. Wir lesen alles und vielleicht bei dieser Folge haben sich ja die einigen oder ein paar Leute schon Gedanken gemacht, wo gibt es auch bei mir, bei der Arbeit oder sonst wo ähnliche Phänomene. Das ist, normalerweise sagen wir ja immer, was hat sich verbessert danach? Mhm. Und ich glaube, dieses Mal können wir abschließen mit, vielleicht haben wir alle was gelernt darüber, wie sich schleichend Sachen einstellen, die zur Katastrophe führen können und wie können wir die vielleicht in unserem eigenen alltäglichen Leben erkennen.
Fast schon ein philosophisches Ende dieser Folge. Ja. Aber interessantes Thema auf jeden Fall, ja.
Auf jeden Fall. Und damit würde ich sagen, ja. Max, wir hören uns beim nächsten Mal wieder.
Genau. Nächste Woche eine neue Folge hier und bis dahin.
Bis dahin.
Falsche Zeit, falscher Ort wird präsentiert von Max und Hans. Producerin Judith Trost. Sounddesign Simon Büchsenschütz. Schnitt Hermann Nguyen.